Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
Hallihallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich war mal wieder unterwegs für euch und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft. Wie ihr vielleicht wisst, komme ich aus Bochum im wunderschönen Ruhrgebiet und ganz in der Nähe befindet sich der Tiernotruf, den Jörg Schlüter ins Leben gerufen hat. Und genau den habe ich besucht, denn er ist mit seinem Tiernotruf für die Region Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Mettmann, Stadt Bochum, Stadt Herne, Stadt Dortmund, Stadt Essen, Stadt Gelsenkirchen, Stadt Recklinghausen und die Stadt Wuppertal zuständig und kann dort angerufen werden, um Tiere in Not zu retten. Wie es zu der Gründung kam, was genau die Aufgaben des Tiernotrufs sind und was nicht zu den Aufgaben gehört, das erfahren wir im Interview mit Jörg Schlüter vom Tiernotruf in Hattingen. Viel Spaß! Ja, ich sitze hier bei Jörg Schlüter. Vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte.
Sehr gerne.
Es hat sich ja ergeben, dass der Tiernotruf tatsächlich in meiner unmittelbaren Nachbarschaft ist, was ich gar nicht wusste. Und deshalb bin ich heute hier, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Hallo Jörg, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Jörg Schlüter, 50 Jahre und Gründer und Inhaber des Tiernotrufs jetzt hier in Hattingen.
Wie bist du dazu gekommen? Was macht ihr?
Das ist eine bisschen längere Vorgeschichte. Eigentlich bin ich Ruhrgebietsflüchtling. Ich bin im Jahr 2015 an die Nordsee ausgewandert. Mhm. Und im Rahmen der Vorbereitung des Umzuges und so, wir haben dort oben ein Haus umgebaut, gab es mal einen Termin mit Handwerkern und auf der Autobahn ist mir dann eine Situation vorgekommen, die also so ein bisschen ja irgendwie prägend war. Also bei einem normal fließenden Verkehr stellte ich dann plötzlich fest, wie vor mir auf der Fahrbahn ein kleines Katzenbaby.
Oh Gott, tummelte. Das ist mein persönlicher Albtraum.
Ja, so ungefähr ging das bei mir auch, weil ich habe also mit viel Mühe und Not es geschafft, das Auto so zu manövrieren, dass man das Tier halt eben nicht trifft. Was natürlich bei einer Autobahn mit einem fließenden Verkehr nur eigentlich eine Verzögerung der Situation darstellt, das war mir klar. Es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie anzuhalten oder irgendwas daraus zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Tier dorthin gekommen ist. Der Verdacht lag nahe, dass das vorher aus dem Auto rausgeworfen worden ist. Ich habe es nicht direkt gesehen, aber so von den Bewegungsabläufen sah das so aus. Das Ganze war dann so irgendwie der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie was für Tiere machen. Ich hatte selbst einen Hund, ein paar Vögel, Zebrafinken, sodass also da irgendwie schon die Lust da war, was zu machen, was auch da durch diesen Umzug dann beruflich eigentlich möglich war. Und letztendlich bin ich dann angefangen und habe dann die Tierrettung Friesland gegründet.
Mal eine doofe Frage, wie gründet man denn sowas mal eben?
Naja gut, es war schon ein bisschen vorbereitet, mal eben so geht das natürlich nicht. Facebook war da sehr behilflich, weil ich halt eben mal so den Bedarf abgefragt habe, wie es denn aussieht in meiner neuen Region, wo ich leben wollte, halt eben in Friesland. Ja. Und ich habe also extrem viel Zuspruch bekommen, sehr viele Leute, die interessiert waren, das Ganze auch mitzutragen. Und letztendlich haben wir am 11.03.2015 dann die Gründungsversammlung, also sprich gestern vor 4 Jahren, die Gründungsversammlung gehabt, um diesen Verein ins Leben zu rufen. Sind auch mit knapp 20 ehrenamtlichen Leuten direkt gestartet.
Wow.
Und haben das Ganze dann halt eben aufgebaut, haben angefangen, entsprechende Ausbildungen zu machen, zusammen mit Tierärzten, um das Ganze natürlich auch fundiert zu machen. Und sind eigentlich auch, ja, sehr schnell, sehr stark in der Region gestartet, haben sehr viel im Bereich Wildtiere, Katzen in der ländlichen Region. Das ist natürlich das Problem, viele Bauernhöfe, viele Freigängerkatzen, die natürlich auf den Landstraßen auch sehr schnell erwischt werden. Haben also sehr schnell sehr viel zu tun gehabt, leider auch sehr viel Fundtiere, Todfunde halt eben gehabt. Insofern waren wir da also ganz gut beschäftigt. Und hat sich also von daher eigentlich auch sehr schnell sehr gut entwickelt, hat mich sehr gefreut. Haben ein super Team gehabt, die also da sehr aktiv gearbeitet haben. Aber wie es leider im Ehrenamt immer so ist, durch berufliche oder gesundheitliche Veränderungen schrumpfte dieses Team sehr schnell dann auf einen harten Kern letztendlich zusammen. Mhm. Sodass also dann so ein bisschen dann natürlich auch die Einschränkung wieder kam. Weil wenn man sagt, man möchte rund um die Uhr so eine Tierrettung aufrechthalten, dann braucht man natürlich auch entsprechendes Personal.
Das ist eine Hausnummer, ja.
Das ist eine Hausnummer, 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Das ist schon recht aufwendig. Gut, man muss jetzt sagen, wir fahren nicht 10 Einsätze am Tag oder so, aber es kann schon Tage geben, es hat Tage gegeben mit 3 bis 5 Einsätzen, die dann so hintereinander kamen. Gerade da oben in Friesland, in dieser Ferienregion, wo natürlich dann in den Sommermonaten ganz andere Strukturen da waren, weil natürlich viele Touristen da waren, die auch noch ihre Haustiere mitgebracht haben und, und. Wir haben einen so einen, ja, fast schon berühmten Fall gehabt, wo also dann nachts uns die Seenotrettung Bremen angerufen hat, dass auf der Insel Wangeoge ein Hoverwart eine Magendrehung hatte und dann noch nachts zum Tierarzt musste. Und die Seenotrettung, die normalerweise keine Tiere fährt, hat aber gesagt, sie würden den Hund von der Insel rüberholen ans Festland, aber nur dann, wenn auch jemand den Hund am Festland übernimmt. Das haben wir dann nachts um 2 Uhr gemacht. Ja. Die Seenotrettung hatte Gott sei Dank eine ruhige See und keine drohenden Einsätze, sodass sie also das Tier wirklich gebracht haben. Und wir konnten den Hund dann noch rechtzeitig zur Tierklinik nach Oldenburg bringen, was mal eben wieder 60 Kilometer sind, sodass das Tier operiert werden konnte und heute immer noch glücklich lebt. Also das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Ach Gott,
das ist ja eine dramatische Geschichte.
Ein bisschen dramatische Geschichte, wo man wirklich sagt, Mensch, dafür waren wir da, das war gut. Wir hatten eine andere Situation auf Pfingstsamstag, wo ein Hund bei der starken Hitze ein Boxer kollabiert ist, den wir also auch noch rechtzeitig zum Tierarzt bringen konnten, wo selbst die Tierärztin gesagt hat, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Wir waren Gott sei Dank früh genug da, sodass also die Tierärztin noch entsprechend handeln konnte, dass auch dieser Hund das überlebt hat. Also es gibt sehr schnell Situationen, wo also auch bei Tieren so eine dramatische Situation entsteht.
Ja, in der Tat.
Wo man dann, oder die Halter insbesondere froh sind, wenn jemand da ist, der das ganze Logistische übernimmt. Man kann meistens bei den Tieren vor Ort gar nicht so viel machen, weil wir natürlich keine Medikamente geben dürfen. Also von daher sind wir auch nur beschränkt in den Möglichkeiten. Aber dieser Transport, die Sicherung des Tieres, das halt eben schnell irgendwo hinzubringen, die Hintergrundinformation, zu welchem Tierarzt kann ich fahren, welche Klinik ist schnell erreichbar, das ist unheimlich wichtig für die Leute.
Das heißt, gibt es jetzt in Friesland noch eine Dependance sozusagen von euch?
Ja, das war wie gesagt der Ursprung. Dann hat es mich selbst erwischt, was das Berufliche angeht. Ich musste wieder zurück ins Ruhrgebiet.
Könnte ja schlimmer kommen, ne?
Wobei die friesische Region ist was ganz anderes. Das ist ein anderer Schlag Menschen. Von daher hat es mich dann wieder so ein bisschen ins Ruhrgebiet zurückgetrieben. Also der Täter kommt immer zum Tatort wieder zurück. Und das habe ich also zur Gelegenheit genommen und habe damals, wir hatten so eine lockere, Erfahrungsaustausch, wie man es nennen möchte, mit der Tierrettung in Essen. Und die haben zu dem Zeitpunkt gerade zufällig den Vertrag mit dem Tierheim in Bochum übernommen, um die Fundtiere zu transportieren. Und da hatte ich mich dann direkt angeboten und habe gesagt, Mensch, wenn ich schon im Ruhrgebiet bin, kann ich da auch mithelfen. Und dann haben wir halt eben ein paar Monate zusammen ganz gut gearbeitet, was sich dann aber durch unterschiedliche Sichtweisen so ein bisschen wieder auseinandergelebt hatte. Mhm. Und was aber dazu führte, dass das Tierheim Bochum sagte, wir wollen den Vertrag gerne wieder aufkündigen und suchen einen anderen Partner, wo ich dann letztendlich gesagt habe, okay, den übernehme ich den Vertrag und seit 1.4.2018 habe ich halt eben jetzt den Vertrag mit dem Tierheim Bochum für die Fundtiere in Bochum und Hattingen und daraus ist dann halt eben der Tiernotruf in Hattingen entstanden, mit seinem Ursprung, wie gesagt, in Friesland, aber jetzt halt eben hier unten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, in Friesland ruht das Ganze jetzt im Moment, das muss man leider sagen.
Ja, verstehe, da weil halt wir haben ja nicht Leute. Nur Hörer hier aus der Region, sondern eben auch aus anderen Ecken Deutschlands und dann ist das nochmal wichtig zu sagen, okay, verstehe. Was sind denn deine primären Aufgaben? Klar, Tiernotruf, das ist schon ein bisschen selbsterklärend, aber was sind deine alltäglichen Fälle? Vor allem natürlich, wenn es um Katzen geht. Das ist ja im Katzenpodcast natürlich ganz spannend, aber gerne natürlich auch, was ihr sonst noch macht für die anderen Tiere.
Also wir verstehen uns erstmal als ganz klassischer Rettungsdienst, so wie man es halt eben auch aus der Humanmedizin kennt, nur dass wir halt eben uns um Tiere kümmern.
Ich habe auch vor der Tür tatsächlich Rettungsfahrzeuge gesehen, man das kennt.
Genau, das sind auch Rettungsfahrzeuge aus der Humanmedizin, die wir halt eben bekommen haben. Dieses etwas ältere Modell ist mal eine Spende gewesen von einem Werksrettungsdienst. Mhm. Der ist 25 Jahre alt. Hat natürlich auch bei 25 Jahre alt so seine Problemchen. Das heißt, er ist sehr durstig, was ihn dann wieder sehr kostspielig für Einsätze macht, sodass wir halt eben auch Anfang diesen Jahres gesagt haben, wir schaffen uns noch ein etwas moderneres Modell an. Gut, moderner heißt auch immer 11 Jahre alt, aber als Diesel, darf man eigentlich heute gar nicht sagen, ist er natürlich schon eine andere Hausnummer, was die Kosten angeht. Und er ist natürlich auch von der Ausstattung erheblich moderner wie dieses alte Schätzchen.
Und ihr fahrt dann mit Blaulicht los?
Nein, wir fahren nicht mit Blaulicht los.
Dürft ihr nicht, oder?
Nein, das ist so ein Streitpunkt. Da laufen zwar zurzeit die Anträge bei den entsprechenden Behörden, aber da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, ja Mensch, es wäre ganz sinnvoll. Die Behörden sagen, nee, die Gesetzeslage sieht es nicht vor, ihr dürft es nicht. Also da sind wir noch dran. Okay. Aber wir versuchen schon natürlich so zügig wie möglich halt eben zu den Einsatzorten zu kommen. Und das sind natürlich alle möglichen. Das sind Verkehrsunfälle, wo Katzen, Hunde vors Auto gelaufen sind. Leider mehr Katzen wie Hunde. Oder wie man es nimmt, also aus Sicht des Hundes natürlich besser für den Hund. Aber es ist halt eben so, dass sehr oft Katzen halt eben erwischt werden. Wir fahren aber auch halt eben alle möglichen Notfälle, die innerhalb des Haushaltes passieren oder wenn der Hund Gassi geht, sich die Pfote irgendwo aufreißt oder Bruchverletzungen, letztendlich auch Kreislaufkollaps. Wir haben natürlich die Probleme im Sommer, dann Hund im Auto, da ist weniger die Katze betroffen, die wird halt dann mitgenommen. Das sind so die klassischen medizinischen Notfälle, sage ich mal, die wir fahren. Aber wir fahren halt eben auch aufgrund der Verträge, die wir haben, wie gesagt, fürs Tierheim Bochum zum Beispiel, alles, was Fundtiere angeht, sei es, dass eine Katze gefunden wird, ein Hund gefunden wird, aber auch Wellensittiche, Nymphensittiche, Kaninchen, alles kommt vor, dass also der Bürger irgendein Haustier findet. Das holen wir dann ab und transportieren es halt eben zum Tierheim oder, wenn es medizinisch erforderlich ist, natürlich auch direkt zum Tierarzt.
Das heißt, ihr kennt hier alle Tierärzte und Tierkliniken um die Ecke?
Naja, kennen würde ich vielleicht nicht sagen. Wir wissen zwar, wo die Tierärzte alle sitzen, aber haben eigentlich nicht mit allen direkt was zu tun, weil das Tierheim hat einen festen Vertragstierarzt, den fahren wir regelmäßig leider an. Und die Kliniken im Umkreis auch, wobei man sagen muss, die Klinik-Situation ist ja nicht die beste. Also wenn man jetzt mal von hier von Bochum-Hatting ausgeht, wir haben keine eigenen Kliniken. Das heißt, wir müssen schon immer ins Umland, sei es nach Hahn, sei es nach Recklinghausen, sei es nach Duisburg. Das sind schon immer ein paar Meter auch, das muss man sagen. Das ist ungünstig, aber ist leider so.
Ja. Spielen wir mal so einen Notfall durch. Mhm. Ich bin jetzt unterwegs und finde eine verunfallte Katze oder bin vielleicht sogar selbst in den Unfall verwickelt. Mhm. Dann gibt es eure Notrufnummer, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Da kann ich anrufen und dann gehst du meinetwegen ans Telefon.
Genau.
Und dann, wie geht's los? Du fragst mich, wo bin ich, was ist passiert?
Das ist die so
W-Fragen,
das,
wie man
genau, lernt. Das Klassische, wie bei halt eben jeder normalen Rettungsleitstelle auch. Wir fragen natürlich erstmal ab, von wo aus derjenige anruft. Wir haben leider das Problem, dass eigentlich die Leute uns aus ganz Deutschland mittlerweile anrufen, wo wir sagen müssen, das ist nicht unser Einsatzgebiet. Das heißt also, wir müssen schon auch den Anrufer so ein bisschen erstmal auf die Gebiete reduzieren, wo wir halt eben überhaupt Einsätze übernehmen können. Mhm. Und das ist halt eben der Kern Bochum und angrenzenden Städte und Kreise.
Ja.
Klären ab, wo ist der Einsatzort, was ist passiert. Dass wir erstmal wirklich uns ein Bild davon machen können. Mhm. In aller Regel, wenn es so eine Situation ist, Katze angefahren, dann fahren wir raus, weil dann ist es meistens jemand, der mit der Katze nichts zu tun hat, der einfach auf Hilfe wartet. Das heißt, wir fahren wirklich mit unserem Rettungswagen raus und gucken, dass wir die Katze erstmal sichern. Wenn die Möglichkeit besteht, dass wir halt eben eine Erstuntersuchung im Fahrzeug durchführen, was je nach Situation der Katze sehr schwierig wird. Mhm. Katzen können sehr böse werden, wenn sie verletzt sind. Also das ist
eigentlich alle Tiere oder
eigentlich auch Menschen alle Tiere,
können böse werden, obwohl die sich meist zusammenreißen.
Das ist es. Wir können einem Menschen natürlich besser erklären, was wir machen möchten. Beim Tier wird es schwierig. Dadurch, dass wir keine Medikamente geben dürfen, können wir so ein Tier halt eben auch nicht ruhig stellen. Das heißt, so ein verletztes Tier, was wirklich dann, ich sag's mal provokant, auf Krawall gebürstet ist in dem Moment, was bei Schmerzen und so absolut verständlich ist, können wir nur letztendlich in der Box erstmal zum Tierarzt transportieren. Der hat einfach ganz andere Möglichkeiten, das Tier ruhig zu stellen und letztendlich zu untersuchen. Wenn wir was machen können, machen wir es im Fahrzeug. Ansonsten wird das Tier, wie gesagt, direkt zum Tierarzt gebracht. Und das wäre dann in aller Regel bei Fundtieren der Vertragstierarzt vom Tierheim. Wenn der Besitzer selber da ist, kann er das frei entscheiden und sagen, wo er hin möchte. Das hängt immer so ein bisschen von ab. Aber bei einer angefahrenen Katze auf der Straße ist in der Regel kein Besitzer vor Ort.
Aber das heißt, ich könnte euch auch ganz privat rufen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich einen Notfall habe, auch wenn es eine Katze ist, die ich kenne oder sogar meine eigene Katze ist, wie finanziert ihr euch? Also was ist so, es ist ja ein Verein, wenn ich das so gesehen habe.
Nein,
kein Verein?
Es ist ein Gewerbe. Wir konnten diese Tätigkeit gar nicht als Verein machen, weil dadurch, dass wir diese festen Verträge haben, würden wir sowieso Probleme mit der Gemeinnützigkeit bekommen.
Ja.
Das heißt, wir haben das als Gewerbe laufen, wobei man muss ganz fairerweise sagen, man kann damit nicht wirklich viel Geld verdienen. Also wir sind froh, dass unsere Kosten gedeckt sind, dass wir eine schwarze Null schreiben. Wir haben im Hintergrund einen Förderverein. Das ist diese ehemalige Tierrettung Friesland, die zwischenzeitlich umgewandelt wurde in den Tiernotruf e.V. und als Förderverein letztendlich dient. Und letztendlich finanzieren wir uns im Wesentlichen durch die Einsätze, die wir dann auch natürlich in Rechnung stellen. Dem Besitzer.
Darf ich direkt mal fragen, was mich das kosten würde, wenn ich euch rufe? Also mal nur eine Hausnummer, damit man ein Gefühl bekommt. Ja, sonst traut man sich ja gar nicht anzurufen.
Das liegt in der Regel zwischen 100 und 150 Euro, so ein Einsatz.
Ja.
Mit Fahrt auch dann zur Klinik.
Okay. Und wenn ihr jetzt ja, Katzen habt oder Tiere habt, die irgendwie feststecken. Der Klassiker bei Katzen, da hatte ich ja die beiden netten Herren, Martin und Alex, die auf Bäume klettern, um Katzen zu retten. Macht ihr sowas auch oder organisiert ihr sowas
dann? Wir können das organisieren, können natürlich gucken, ob es die Feuerwehr dann im Einzelfall macht.
Ja.
Es gehört eigentlich zur ursächlichen Aufgabe der Feuerwehr, auch halt eben Tiere zu bergen. Die Feuerwehr hat oftmals allerdings das Problem, dass sie nicht drankommt. Sei es, dass der Leiterwagen nicht gestellt werden kann, sei es, dass die Leiter nicht lang genug sind. Dann stellt sich natürlich immer die Frage, wer geht in den Baum? Da haben wir entweder so diese klassischen Seilkletterer, die in die Bäume reingehen. Es gibt auch ein paar Tierschützer oder auch Tiernotrufe, Tierrettungsdienste, wie man möchte, die so etwas machen. Das muss man im Einzelfall dann halt eben gucken.
Hm. Ja. Wenn, ihr habt ja einige Mitarbeiter, hattest du gesagt. Mhm. Wie viele seid ihr insgesamt?
10.
Ihr seid 10.
Ja.
Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer.
Ja, das ist ganz gut. Wir haben einen festen Mitarbeiter noch.
Ja.
Der ist aus dem Tierheim Bochum. Der hat dort seine Ausbildung abgeschlossen. Ist also richtig Tierpfleger, ist aber auch Tierverhaltenstrainer, hat also so einige zusätzliche Lehrgänge genommen. Den haben wir letztes Jahr hier für uns gewinnen können. Und,
wie schön, ja.
Haben zurzeit 2 Bundesfreiwillige. Wir sind also anerkannte Stelle für den Bundesfreiwilligendienst.
Das ist
der Ersatz vom Zivildienst geworden.
Ja.
Wir haben insgesamt 3 Stellen, 2 sind im Moment besetzt. Und ansonsten haben wir halt eben noch so auf Minijob-Basis Mitarbeiter, die dann halt eben immer so, wie halt eben Bedarf ist, auch entsprechend einschwimmen.
Hm. Ja,
und ich bin so die Vollzeitkraft.
Verstehe. Was habt ihr denn für Ausbildung? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja in Deutschland vor allem alles immer sehr schön geregelt, wer was wo wie anfassen und machen darf und sich wie nennen darf. Und wenn man sich schon Tiernotruf nennt, dann kann ich mir vorstellen, dass da wer auch immer, ich weiß nicht, wer ist dafür zuständig, das Ordnungsamt oder so, dann auch immer anklopft und sagt, sie nennen sich jetzt hier Notruf. Was sind denn Sie für einer und was können Sie denn überhaupt und was haben Sie für Ausbildung? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also man könnte jetzt ja fast sagen, aus unserer Sicht, das Schöne ist, wir haben überhaupt keine Auflagen, weil es gibt für unseren Bereich weder ein Berufsbild, noch irgendwelche Auflagen, was wir machen und können oder können müssten. Unsere Grenze ist immer da, wo halt eben der Tierarzt letztendlich ins Spiel käme. Das dürfen wir grundsätzlich nicht mehr. Insofern, erste Hilfe am Hund kann, darf jeder letztendlich machen. Nichtsdestotrotz bilden wir alle die, die im Rettungsdienst mitarbeiten, zu Tiersanitätern aus. Das ist bei uns ein 40-Stunden-Lehrgang mit praktischer, theoretischer Prüfung, mit Praktika auf dem Rettungswagen, bevor man also dann wirklich auch drauf losgelassen wird. Zu unterscheiden ist, dass die Mitarbeiter, die im Bereich der Fundtiere arbeiten, bei denen ist die medizinische Ausbildung nicht das Wichtige, sondern da ist mehr so der Umgang mit dem Tier. Wie lese ich das Tier? Ist der Hund freundlich gesinnt? Wie gehe ich mit einem Hund um, der halt vielleicht doch nicht so möchte, wie wir es möchten? Das heißt also auch natürlich sehr viel auf Eigenschutz. Wie schütze ich mich selbst vor dem Tier? Wie bekomme ich ein Tier in den Griff, was nicht so möchte? Wir haben immer wieder die Situation, dass wir in Wohnungen müssen, wo die Tiere halt eben ja, aus der Wohnung gesichert werden müssen, aber nicht mitwollen. Das heißt, wir müssen auch öfters mal mit der Führstange arbeiten. Wie kriege ich das Tier in die Stange rein? Wie kriege ich letztendlich das Tier ins Auto rein? Also das ist dann halt eben für diese Mitarbeiter viel, viel wichtiger. Das machen wir intern. Wie gesagt, ein Mitarbeiter kommt aus diesem Bereich. Der schult entsprechend die Mitarbeiter, sodass die dann auch entsprechend fit sind, werden auch entsprechend die erste Zeit begleitet, dass wir also teilweise dann die Einsätze zu zweit fahren, während wir die Fundtiereinsätze in aller Regel alleine fahren. Ich sage mal, Standardhund abzuholen und zum Tierheim zu bringen, ist also jetzt nicht so, wo man 2 Leute für bräuchte. Aber trotzdem fahren am Anfang halt eben die Leute dann schon zu zweit, damit halt eine gewisse Sicherheit da ist. Beziehungsweise wenn dann eine Situation kommt, wo klar ist, das könnte irgendwo kritisch werden, dann fährt grundsätzlich auch ein zweiter mit raus, dass wir also immer damit 2 Mann vor Ort sind. Weil wir haben letztendlich mit Tieren zu tun und Tiere sind halt eben doch manchmal unberechenbar.
Ja, ja gut, das ist bekannt.
Das ist bekannt, ja. Und da muss man natürlich auch schon vorbereitet sein. Selbst die scheinbar einfachste Situation kann natürlich schon mal bei einem Tier eskalieren, weil der plötzlich irgendwie auf irgendwas gestoßen ist. Wir haben Hunde, die mögen keine Männer. Die gehen mit den Mädels wunderbar ins Auto. Sobald der Mann da ist, werden die irgendwie krawallig. Und das ist also ganz kurios.
Ja.
Das weiß man natürlich vorher nicht. Also von daher müssen wir immer auf solche Situationen auch vorbereitet sein.
Fahrt ihr immer zu zweit zu Einsätzen? Oder?
Nee, wie gesagt, Fundtiereinsätze in aller Regel alleine. Es sei denn, es ist vorher schon von der Meldung irgendwie erkennbar, dass es was Kritisches werden könnte. Wobei dann, wir haben immer einen zweiten im Hintergrund. Das heißt also, wenn der Mitarbeiter vor Ort merkt, das wird mir jetzt hier zu heikel, dann kann er nochmal einen nachfordern, dass ein zweiter dazukommt.
Aufregend, meine Güte.
Es ist mega aufregend.
Ich habe gerade so vor, in Gedanken habe ich so ein Bild vor mir, wie ihr dann hier lossaust. Man kennt ja auch manchmal so Dokus im Fernsehen, was da so passiert, wenn Tiere gerettet werden. Das ist ja schon auch ein sehr stressige Situation, ne? Also wo man sehr unter Druck steht. Also ich bin ja sehr, sehr mitfühlend immer und ich kann mir vorstellen, dass das einen auch manchmal richtig mitnimmt. Du hattest ja jetzt diesen unglaublichen Einsatz hier in Bochum, da haben wir gerade eingangs schon ganz kurz drüber gesprochen. Für diejenigen Zuhörer, die das in den Medien nicht mitbekommen haben, es ist noch gar nicht lange her, es war letzte Woche, vor ein paar Tagen quasi, da ist in Bochum eine Wohnung geräumt worden mit vielen, vielen Katzen. Ich glaube, es waren 37, die noch lebten. Ja. Und die Halterin selbst hatte auch noch einen Hund. Und man kann sich nur in groben Zügen ausmalen, möchte man aber gar nicht, wie es da so zugegangen ist. Und ihr habt die da alle rausgeholt. Wie gehst du damit um und wie lange hängt dir sowas in den Knochen?
Also das hing mir geruchstechnisch leider viel zu lange in den Knochen. Ich habe Gott sei Dank für mich persönlich so diese Situation, dass ich nicht zu lange an so einer Situation hinterherhänge. Also ich versuche das schon relativ schnell, klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber abzuhaken, weil ich denke mir, am nächsten Tag kann was Neues kommen, was ich mich wieder neu darauf einstellen kann. Und ich glaube, wenn man dazu emotional an diese Sachen rangeht, kann man diesen Job auch, glaube ich, gar nicht wirklich lange machen. Diese Situation mit den Katzen war also schon für uns jetzt hier auch das erste Mal in diesem Extrem. Wir holen häufiger mal Tiere aus einer Wohnung, wo die Haltung nicht ordentlich ist oder wo auch der Halter einfach verstorben ist. Wo sicherlich man nicht unbedingt sagen muss, dass die Wohnungen immer schön aufgeräumt sind. Aber das, was wir letzten Donnerstag hatten, war also wirklich so das Extreme. Mhm. Also die Meldung war also wirklich nur, wir kriegen einen Großeinsatz, wir müssen 40 Katzen aus einer Wohnung holen.
Und, wie schnell ging das?
Also das ging ratzfatz. Telefon und sind sofort losgefahren. Wow. Ordnungsamt war bereits vor Ort. Es hatte vorher Polizei-Feuerwehreinsatz gegeben, weil man vermutete, dass noch jemand in der Wohnung liegt. Es war ja so, dass also tatsächlich schon außerhalb des Hauses eine gewisse Geruchsbelästigung festgestellt
wurde. So Verwesungsgeruch, so stand es auch in der Presse, ne?
Ob das jetzt speziell ein Verwesungsgeruch war, das konnte man, glaube ich, in dem Moment gar nicht so. Also ich kenne mich jetzt mit Verwesungsgerüchen nicht so aus. Aber es roch schon sehr extrem. Vor allen Dingen, als dann die Haustür aufgemacht wurde, kam also wirklich so ein Schwall auch nach draußen, wo man gesagt hat, okay, wenn ich jetzt hier draußen schon das rieche, wer weiß, was da drin halt eben noch alles ist. Es war im Grunde genommen ein Mehrfamilienhaus, 3 Wohnungen, allerdings alles in einem Besitz. Und also im Grunde machte man die Tür offen und schob schon volle Katzenklos zur Seite. Das war also schon extrem und die waren wirklich voll. Also das war nicht so, dass die Katze mal 3 Tage das gleiche Klo benutzen musste, sondern wir reden hier schon über Wochen eigentlich. Und jeder, der weiß, dass Katzen ja eigentlich schon recht saubere Tiere sind, kann sich dann auch vorstellen, was diese Katzen eigentlich für eine Überwindung brauchten, dass sie eigentlich auf ein Klo gehen mussten, wo also schon der Kot in mehreren Lagen übereinander gehäuft war.
Im Prinzip war es ja kein Klo mehr, sondern
nur noch ein Haufen. Und wir reden hier wirklich von einer Höhe von 20, 30 Zentimeter. Also das ist schon extrem gewesen. Und letztendlich in der Wohnung saßen dann im Wohnzimmer plötzlich, guckten uns da 20, 30 Katzen an. Es waren schöne Tiere, muss man ganz klar sagen. Aber es war natürlich eine Situation, wo wir echt gesagt haben, so, da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die kriegen. Weil die Wohnung natürlich auch vom Gesamtzustand einfach nicht schön war. Und es ist halt eben eine Katze, die mobil ist, die lässt sich nicht unbedingt mal eben so einfangen. Und ich glaube, die ersten 10 Minuten haben wir also wirklich da relativ erfolglos gearbeitet, weil die Katzen waren verdammt schnell. Die waren richtig schnell. Das waren so diese kleinen Thai-Siam-Katzen, die also auch sehr wendig waren und durch jede Ritze
durchgingen. Aber ich glaube, jede Katze ist in so einer Situation
sehr wendig. Ich habe ja schon einige Katzen versucht zu kriegen, aber gerade so die kleinen, die sind durch die Türspalte, die sind hinterher aus den Boxen, wo wir sie schon drin hatten, durch den letzten Spalt haben die sich wieder rausgedrückt. Also es war irre. Die Katzen waren richtig flott. Wir haben uns also erstmal an diese Schlachtzahl gewöhnen müssen. Wir haben es dann hinterher tatsächlich innerhalb von 2 Stunden geschafft, alle 37 Katzen halt eben einzufangen.
Mein Gott, ja.
Also wir waren mit 5 Mann da drin und haben dann versucht, strukturiert Türen zuzulassen, damit wir immer Zimmer für Zimmer, wobei, wie gesagt, also von dem Zustand der Zimmer das durchaus schwierig war. Man hat immer wieder irgendwo eine Nische gefunden, wo dann doch noch eine saß. Insgesamt 3 tote Katzen haben wir gefunden. Und wie gesagt, nach 2 Stunden waren wir dann fertig und hatten alle Katzen eingefangen, die danach dann im Tierheim erstmal untersucht werden mussten. Und so das Tierheim hatte danach dann noch eine lange Abendschicht, sag ich mal, mit Tierarzt und allem, was dazugehörte. Letztendlich waren 8 der Katzen trächtig. Das heißt also, da wäre in Kürze das Ganze um das Doppelte nochmal gewesen wahrscheinlich.
Und nicht nur wäre, es ist ja auch nur nicht in dieser Wohnung.
Nur nicht in dieser Wohnung. Die Kitten werden kommen, jetzt aber kontrolliert. Aber wenn man sich das vorstellt, also es hatte auch so den Eindruck, dass hier sicherlich der Ursprung mal nur wenige Katzen waren, die sich dann halt eben intern weiter vermehrt haben. Es wurde einfach nicht darauf geachtet. Die Bewohnerin soll 2 Wochen vorher verstorben sein. Die Tochter hatte sich wohl nicht darum gekümmert. Wohl ab und zu ein bisschen Futter da reingegeben, mehr aber auch nicht.
Wow.
Ja.
Das ist ja auch, ui.
Das war schon eine extreme Situation. Und wie gesagt, also auch für uns, ja, man konnte nicht mal ein Fenster öffnen zum Lüften, weil dann werden die Katzen abgehauen. Das heißt also, wir waren schon in einem sehr stickigen Raum, sag ich mal. Wir waren froh, dass es nicht ganz so heiß war.
Ja, stimmt. Ja. Also im letzten Sommer, aber im letzten Sommer gab es diese Katzen ja auch schon.
Da gab es wohl auch in Bochum so eine Situation. Da waren wir jetzt nicht involviert, aber da hatte das Tierheim, glaube ich, gut mit zu tun, ja.
Ja. Oh mein Gott. Also, wenn ihr da in so einen Haushalt kommt, wie viele Kisten hattet ihr denn da mit? Also Transportboxen. Also man muss ja erstmal das logistisch auf die Reihe kriegen. Ja, ja. Habt ihr ein ganzes Lager voller Transportboxen?
Ja, also Gott sei Dank, das Tierheim hat also wirklich eine ganze Gartenhütte voll mit Transportboxen. Wir hatten selbst, glaube ich, 10 Stück mit und das Tierheim hat das Ganze noch ergänzt. Also von daher waren wir gerüstet. Wir hatten hinterher noch leere Boxen. Also da sind wir ganz gut mit rausgekommen, ja.
Unglaublich.
Muss man vorhalten. Man weiß nie, wann es wieder kommt.
Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Wobei es anfangs ja dann hieß, mehr wie 50. Dann wurde von 80 Katzen gesprochen. Ich glaube, dann wäre es eng geworden. Wir haben auch mal die eine oder andere Katze, wenn es sich gerade so ergab, 2 Stück in eine Box gepackt, wenn die gerade schön groß war.
Ja.
Manchmal hat man auch tatsächlich mit dem Kescher 2 Stück gerade gleichzeitig gekriegt. Dann war man natürlich froh, dass man so drin hatte. Und dann kamen die halt in eine Box.
Das ist keine Idealsituation.
Nein, natürlich nicht.
Das muss man immer wieder auch allen nochmal vor Augen führen. Sowohl das vielleicht auf den ersten Blick grobe Einfangen mit einem Kescher oder Packen, das muss sein. Das geht ja gar nicht anders.
Das wirkt, ich habe immer gesagt, für einen Außenstehenden, wenn der uns sehen würde, der würde denken, wir sind hier total brutal mit den Tieren.
Aber es geht nicht anders.
Es geht nicht anders. Ja. Man kann in dem Moment in der Situation keinen Kuschelkurs mit den Tieren fahren. Ja. Man muss wirklich sehen, dass man sie eingefangen bekommt. Und von daher mit dem Kescher, das ist die einzige Möglichkeit, die Tiere zu bekommen, weil letztendlich muss man sich auch noch wieder schützen. Das heißt, man hat auch noch Handschuhe an, ist natürlich dann, was die Griffigkeit angeht, total eingeschränkt. Insofern ist der Kescher einfach das Mittel der Wahl. Mhm. Und man ist immer froh, wenn man eine drin hat und die nicht wieder rausgekrabbelt kommt. Also wir haben es ganz oft gehabt, dass die tatsächlich aus einem Kescher, der 50 cm Netz hat, mal eben so hochgehangelt und oben wieder rauskam. Also man muss wirklich schnell werden. Und wir haben es dann hinterher geschafft. Also wir haben hinterher mit System gearbeitet. Einer stand an der Tür, der andere hat die Katze irgendwo rausgescheucht und der andere konnte sie dann sofort packen. Also muss man wirklich eine gewisse Struktur nach der Geschwindigkeit der Katzen entwickeln. Mhm.
Ja. Das war jetzt ein klassischer Auftrag, ja, im Rahmen eurer Arbeit mit dem Tierschutzverein zusammen und im Prinzip auch für die Stadt Bochum,
oder? Das war letztendlich ein Sicherstellungsauftrag durch die Stadt Bochum, durchs Ordnungsamt, durchs Veterinäramt. Veterinäramt war auch vor Ort. Letztendlich, das Tierheim Bochum hat ja den Vertrag mit der Stadt Bochum, letztendlich diese ganzen Tiere aufzunehmen und auch abzuholen. Und wir sind, wenn man so möchte, der Dienstleister fürs Tierheim. Und von daher haben wir natürlich da Hand in Hand gearbeitet.
Das war der erste Teil meines Interviews mit Jörg Schlüter vom Tiernotruf in Hatting. In den Shownotes zu dieser Folge, das ist die Folge Nummer 72, findet ihr weitere Informationen zum Tiernotruf, zum Beispiel auch die Internetseite und die Telefonnummer, wenn ihr hier aus der Region kommen solltet. Nächste Woche folgt Teil 2 und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!
Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.